Fast ein Jahr Pause hinter sich hat Sara Rebecca Sekulic, die Münchner Tennisspielerin, ist heute zu Gast in der Sportgondel. Aktuell liegt sie auf Rang 417 der Weltrangliste, möchte aber wieder zurück dahin, wo sie schon einmal war, mindestens Nummer 281 der Welt und gerne noch weiter nach oben. Vor einigen Tagen hat sie ihr Comeback gegeben in der italienischen ersten Liga für Brixen. Darüber sprechen wir. Allerdings nicht nur übers Sportliche, sondern auch über Hassnachrichten via Social Media, denen Tennisspieler und Tennisspielerinnen heutzutage ausgesetzt ist, auch Sara Rebecca Sekulic.
Ich kann nur dazu sagen, wenn Sie flotte Sprüche hören wollen, dann müssen Sie nach München gehen.
Die Sportgondel. Der Lift für Sportfreunde.
Fort der Ober, wie die zente Sau, muss es so sagen.
Hallo Rebecca.
Hallo.
Schön, dass du dir Zeit nimmst.
Gerne, sehr gerne.
Deine lange Spielpause hat jetzt kürzlich geendet. Letzten Sonntag hattest du dein erstes Match wieder in der italienischen Liga für Brixen.
Genau, in Südtirol.
Erzähl fast ein Jahr die Pause. Wie warst du dein erstes Match?
Also ich muss sagen, ich war schon wirklich, den Abend davor war ich noch ziemlich, war ich schon nervös, weil wie gesagt, seit Oktober habe ich kein Match mehr gespielt. Und das hat sich dann so langsam aufgestaut. Ich war schon nervös auf jeden Fall. Aber ich hatte auch ein schönes Gefühl, dass ich wieder wirklich auf dem Platz stehen kann und wieder mal ein Match zur Abwechslung spielen kann, wirklich. Und dann, wo ich dann auf dem Platz war, natürlich am Anfang war es ein bisschen zäh, aber dann habe ich mich ganz gut reingefunden und habe dann auch ganz gut wieder zu meinem Spiel gefunden und das auch ganz gut, glaube ich,
und
gemacht.
Wie ist dann gelaufen?
Ja, ich habe dann 6-1, 6-0 gewonnen. Also ganz gut. Also ich habe gut gespielt. Natürlich, die war jetzt nicht so von dem Niveau her, was ich sonst ein Spiel nicht so auf dem Level, aber für einen Einstieg war das auf jeden Fall gut.
Normalerweise bist du auf der Tour unterwegs. Wie ist es zustande gekommen, dass du jetzt als Münchnerin für Brixen in Südtirol in der italienischen Liga spielst?
Ja, also ich hätte ja eigentlich, wenn das mit Corona nicht gewesen wäre, hätte ich ja auch, wie gesagt, die erste Bundesliga gespielt für den Luitpoldpark und dann hätte ich auch noch in Österreich gespielt und wie gesagt in Italien. Das war halt ausgemacht, die haben mich dann angeschrieben gehabt. Und dann haben wir halt noch so ein paar Kleinigkeiten abgesprochen und dann habe ich gesagt, ja klar, gerne, wieso nicht. Und das war halt jetzt, das wurde verschoben, das hätte ja schon im Mai anfangen müssen oder so. Und das wurde halt verschoben, das war das Einzige, was durchgezogen worden ist. Also erste Bundesliga und Österreich, es wurde beides abgesagt, faktisch.
Also die italienische Liga war die einzige,
die gespielt wurde, genau.
Aber du bist jetzt so, das war ein einmaliger Einsatz, sozusagen als Special?
Nee, nächstes Jahr spiele ich wieder für die. Also es war halt so, jetzt in der italienischen Liga, da werden nur zwei Begegnungen gespielt, wegen Corona irgendwie. Das ist wie so ein Turniersystem. Und denen war halt nur wichtig, dass der Klassenerhalt bleibt. Deswegen haben sie mich gefragt, ob ich spielen kann, weil das dann natürlich, aber was heißt natürlich, hoffentlich sicher war. Und dann haben wir ja auch 3-0 oder 4-0 gewonnen. Und dann,
das heißt, Klassenerhalt hat auch
genau, funktioniert. Genau, auf jeden Fall, genau. Und dann haben sie mich auch gleich für nächstes Jahr gefragt und habe mich zugesagt, weil es mir sehr zusagt dort. Also es ist echt schön dort und familiär, also nett. Ja,
ja. Genau. Lange Pause hast du schon angesprochen, auch wegen Corona. Aber bei dir nochmal Spezialfall, du hattest nochmal eine längere Pause.
Genau.
Und leider auch mit einer Krankheit.
Ja, mit einer Krankheit. Ich hatte Borreliose, was ich natürlich erstmal nicht wusste. Anscheinend hatte ich das schon ein Jahr oder so. Und letztendlich dann im Januar ist ein Arzt drauf gekommen, dass man das vielleicht ans Tropeninstitut schicken sollte. Und dann ist halt rausgekommen, dass ich Borreliose habe. So eine riesige Entzündung im Körper. Und genau, da musste ich halt, wie gesagt, 2 bis 3 Monate Antibiotika nehmen. Genau.
2 bis 3 Antibiotika ist nicht so...
Nein, Antibiotika ist nicht so ohne, nee. Und da kann man nichts machen. Also ich war ja da so platt. Das ist ja wie pfeiferisches Düsenfieber. Du legst ja nur rum und hast keine Kraft. Gliederschmerzen, Muskelschmerzen, also kannst wirklich nichts machen.
Das heißt, im Januar sind sie draufgekommen und dann 3 Monate bis...
Genau, also ich habe ja jetzt erst im Juni so richtig erst wieder angefangen, glaube ich, Juni, Juli. Und ja, genau, so richtig was zu tun.
Und da vor Pause seit Januar.
Ja, genau, aber ich habe schon davor, weil es mir immer wieder so schlecht ging, halt mit Unterbrechungen, schon, also seit Oktober, ich habe ja dann kein Match mehr gespielt, auch deswegen, weil ich mich nicht so wohl gefühlt habe. Aber da wusste ich ja noch nicht, was es ist. Genau.
Das heißt, wie lange hast du mit dir rumgeschleppt?
Angeblich, also so wie der Arzt meinte, schon ein Jahr oder länger sogar.
Okay.
Das kann man nicht genau sagen, weil...
Und schlimm wurde es dann erst im Herbst?
Ja, es wurde immer schlimmer und schlimmer, genau. Ich habe immer öfters Fieber gehabt, immer öfters so Gliederschmerzen, immer öfters so müde. Also ich musste mich wirklich auch tagsüber, was ich nie mache, hinlegen und 2-3 Stunden schlafen. Ganz komisch, ja.
Okay, wenn man dann das spürt, aber nicht weiß, was mit einem los ist.
Ja, man fliegt sich schon, bin ich jetzt, weil ich bin ja, ich sehe mich jetzt selber nicht als so faul oder so, oder jemand, der nach, keine Ahnung, nach einer Stunde oder eineinhalb Stunden Tennis sich sofort hinlegen muss, im Gegenteil. Deswegen fand ich das schon so, dann habe ich mir selber gesagt, oh Gott, jetzt komm, tu was. Das kann ja nicht sein und so. Vielleicht habe ich gedacht, keine Ahnung, ich habe einen Burnout oder so, weiß ich nicht. Ich wusste, ich hatte einfach keine Ahnung, was los war. Und dann, wo das rauskam, dann hat sich einiges geklärt. Genau.
Weißt du, durch eine Zecke oder wie hast du es bekommen?
Nee, angeblich durch, also was heißt angeblich, mich hat keine Zecke gestochen oder so, sondern, was heißt gestochen, sondern Moskito. Ich weiß, dass als ich glaube, irgendwo in Portugal oder so war, dass ich da schon eine Woche lang dann das war so ziemlich dunkel, schon schwarz, so ein Kreis um diesen Stich herum, und ich hatte das schon ziemlich lange, schon so 1-2 Wochen oder so. Das kam mir schon komisch vor, und wir gehen mal davon aus, dass es daran lag.
Wie war die Situation, wo du dann quasi unterbrochen wurdest? Wie hast du da gerade gespielt oder an sich?
Ja, also das war ja, wo ich dann zum Arzt gegangen bin, also Januar, da lief ja sowieso noch nicht so viel an Turnieren, und ich meine, ich habe mich ja nicht wohl gefühlt, und ich wusste dann, egal was ist, dass ich dann mindestens einen Monat brauche, um wieder zurückzukommen. Und dann, wo er mir das halt gesagt hat, ja, dass das mindestens 2-3 Monate dauert, und das hat sich ja dann noch länger hingezogen, hat mir das natürlich nicht so gefallen. Ist klar, ich wollte spielen, und dann passiert sowas. Ist man natürlich erstmal enttäuscht, aber Gesundheit geht ja vor, ist ja ganz klar. Ja.
Dann kann man sagen, also klingt zwar komisch, aber in gewisser Weise, dass diese beiden Pausen jetzt, Corona und deine Borreliose, ist fast noch Glück für dich, weil du hast so weniger verpasst wie...
Ja, an sich schon, ja. Aber... Sagen wir mal Glück im Unglück, aber ja.
Klingt komisch, aber du hast zumindest weniger verpasst wie normal.
Genau. Ansonsten wäre natürlich, weil wie gesagt, bis Dezember wird unser Ranking eingefroren. Nicht eingefroren, sondern halt alle Punkte, die wir letztes Jahr zu dem Zeitpunkt gemacht haben, die bleiben. Und wenn man jetzt was spielt bis Dezember, dann kann man nur Punkte dazu gewinnen. Und das wäre natürlich nicht der Fall gewesen, wenn das mit Corona nicht wäre. Und dann wäre ich bestimmt im Ranking gefallen, ja.
War das deine längste Pause, sage ich mal, wo du mit Tennis komplett aussetzen musstest in deiner Karriere, oder hattest du schon mal was Ähnliches?
Nee, ich hatte schon mal ein Jahr lang, da habe ich sogar auch kaum gespielt gehabt. Das war halt zu der Zeit, wo ich mich mehr auf die Schule konzentriert habe und so. Das war mal ein Jahr, und dann habe ich aber fast über ein halbes Jahr gebraucht, um wieder auf das Level zu kommen, wo ich davor war. Genau.
Aber das war damals eine bewusste Entscheidung?
Es war eine bewusste Entscheidung. Das hat nichts mit irgendeiner Krankheit oder irgendwas zu tun gehabt oder Verletzung wieder noch, sondern einfach, wollte auch ein bisschen was anderes ausprobieren und so. Genau.
Also es war das erste Mal, dass du quasi wirklich von einer höheren Macht gehindert wurdest.
Genau. Da konnte ich wirklich nichts. Natürlich hat es mich geärgert, aber da kann man einfach nichts machen.
Ja.
Muss es so nehmen, wie es ist.
Wie schnell hast du es geschafft, das abzuhaken in der Pause? So, okay, ich bin jetzt halt erstmal komplett raus. Wie lange hat dich das beschäftigt und wann warst du wieder etwas positiver?
Ja gut, der Arzt hat halt gesagt, ja, das dauert jetzt einen Monat. Dann bin ich nach einem Monat wieder zu ihm gegangen. Dann hat er gesagt, ja, nochmal einen Monat. Dann okay, dann nochmal einen Monat. Dann bin ich wieder zu ihm hingegangen, hat er gesagt, ja, nochmal einen Monat. Und das ist ja, das wusste ich ja davor. Und ich bin immer davon ausgegangen, ja, einen Monat und dann geht es schon wieder. Aber das war halt nicht so. Und dann im Endeffekt, dann am Ende war es mir wurscht. Und ich meine, dann kam auch das, wie gesagt, mit Corona und dann hat sich das sowieso erledigt gehabt. Aber also wie gesagt, am Anfang war ich schon ein bisschen frustriert. Also ja. Ja, aber dann mit der Zeit hat sich das gelegt und ich habe mich auf. Dann habe ich halt, dann wo es mir dann langsam besser ging und das mit Corona immer noch war, habe ich halt eher so daheim halt so viel Fitness und so gemacht. Mich versucht einigermaßen fit zu halten.
Jetzt hast du es überstanden.
Ja.
Erstes Match hat gut funktioniert.
Ja.
Wie fühlst du dich jetzt gerade von deiner Form, von deiner Fitness? Ja. Wie ordnest du dich gerade ein?
Ja, also jetzt die letzten 2-3 Wochen, würde ich sagen, bin ich schon fitter geworden. Nächste Woche mache ich das nochmal intensiver. Also da werde ich nach Passau fahren und da habe ich ganz gute Sparring-Leute, wo ich dann wirklich jeden Tag wirklich so 6-7 Stunden was machen kann, also mit Tennis und Fitness und allem drum und dran. Und dann ab übernächster Woche geht's los mit Turnieren, also richtig, genau. Da spiele ich dann mein erstes Turnier in Italien, in Tavisio.
Wo ist es genau in Italien?
Tavisio, ja. Das ist so, ich glaube, das ist an dem Dreieck zu Österreich und Slowenien. Mhm. Ne, okay, genau. Und das spiele ich dann und dann noch eins in Italien die Woche drauf und dann muss man halt schauen, es sind halt nicht so viele Turniere dieses Jahr, wie gesagt.
Das heißt, Restart, erstmal geglückt. Was noch ansteht, reden wir später noch. Jetzt erstmal zum weit zurück bei dir, das will ich noch besser kennenlernen, zu deinem ersten Start sozusagen, wo du angefangen hast, Tennis zu spielen. Ja. In welchem Alter hast du es erstmal einen Schläger in die Hand genommen?
Ja, ich weiß es selber nicht so genau, aber ich glaube so mit 4-5 Jahren. Genau, habe ich das erste Mal einen Schläger in der Hand gehabt. Mein Papa hat es mir beigebracht. Meine Eltern waren Monica Seles Fans. Die haben mir immer im Fernsehen zugeguckt. Und dann
Monica Seles war
die Erzfeindin von Steffi Graf. Also ursprünglich, glaube ich, auch eine Linkshänderin, hat auf beiden Seiten Rückhand gespielt. Und mein Papa, wo es mir beigebracht hat, habe ich auch, also anfangs auch auf beiden Seiten Rückhand gespielt gehabt, genau. Ja, wie gesagt, die waren halt Fans von ihr und mir hat es von Anfang an Spaß gemacht, auf jeden Fall. Ja.
Und jetzt spielst du nicht mehr auf beiden Seiten Rückhand?
Nein.
Wie lange hat es gedauert?
Nein, das hat glaube ich, weiß ich nicht, wie lange, bis ich nicht zu meinem ersten Trainer dann gekommen bin und der dann gemeint hat, ich glaube, das ist keine so gute Idee, auf beiden Seiten Rückhand zu spielen. Und ich meine, ich habe ja von Anfang an, bevor irgendwas war, habe ich auch schon Stifte in die linke Hand genommen oder geschweige denn einen Schläger. Und dann habe ich halt einfach einhändige Linkshänder-Vorhand und ganz normale Rückhand halt gespielt, genau.
So wie man es kennt heutzutage.
Genau.
Wann hat es dann angefangen in deiner Kindheit oder in deiner Jugend, dass es richtig intensiv wird mit Tennis?
So richtig intensiv. Ich meine, natürlich, man spielt dann viel in Deutschland, so Jugendturniere und so. Also ich habe schon vieles gespielt am Wochenende immer. Aber so richtig intensiv, glaube ich, wird es so mit 13, 14, sowas ungefähr, genau. Wenn, da habe ich dann dieses TE, also das hieß ja damals noch anders, heutzutage heißt das TE-Turniere, das sind die, die man in ganz Europa halt spielt, unter 14. Und dann gibt es noch unter 16, aber ich habe hauptsächlich unter 14 gespielt, genau. Und ich war auf jeden Fall Top 20 in Europa, ich weiß jetzt nicht mehr genau. Aber da habe ich schon einiges gespielt gehabt und da ist es dann schon losgegangen. Also da hat man schon viel, auch ist mal viel rumgereist und so auf jeden Fall. Genau, da ging es dann richtig los.
Steckt noch heute was von Monica Seles in dir, würdest du sagen?
Ja, das ist aggressive Spiel auf jeden Fall. Also darauf ist mein Spiel wirklich ausgelegt, dass ich versuche, das Match selber zu gestalten und versuche, nicht den Gegner entscheiden zu lassen, wie es ausgeht, ja.
War sie dann auch dein Vorbild oder hast du andere Vorbilder?
Ja, also Vorbilder, ich bin da mehr so, also Vorbild, ja, schon auf eine Art und Weise. Bei den Damen gibt es so viele Sachen, die ich mir so gerne rauspicke, was mir so an den Spielerinnen gefällt. Also an Monika Sitt ist natürlich, also Kampfgeist absolut, also egal wie es stand, die hat immer alles gegeben. Serena Williams, ihre Spielweise mag ich absolut, auch aggressiv, wie sie kämpft, wirklich auch nie aufgibt. Sharapova habe ich auch ihre Spielweise gemocht, wie sie, weil sie spielt ja nicht mehr, genau dasselbe Schema. Also das sind schon so Spielerinnen, zu denen ich schon auf eine Art und Weise hochgeguckt habe. Und ansonsten halt bei den Herren, mein absoluter Lieblingsspieler war Andre Agassi. Das ist mein absoluter Lieblingsspieler.
Warum?
Genau, weil ich weiß nicht, ich mag seine Art, wie er ist, auch so. Also ich habe auch sein Buch gelesen und öfter sogar, nicht nur einmal. Und ich mag einfach die Art und Weise, wie er ist, so cool, locker, auch so als Mensch. Und seine Spielweise sowieso auch, wie gesagt, aggressives Tennis. Und er legt sein Spiel auch erst so auf Return aus. Also er ist ein unglaublich guter Return-Spieler. Und ich würde von mir selber auch behaupten, dass ich besser returniere, wie dass ich aufschlage, wenn man das so genau.
Bis wann hat Agassi 2005?
Ja, der hat ewig gespielt, der konnte irgendwie nicht aufhören. Ich glaube, der hat gespielt, bis er 35 war oder so. Aber heutzutage ist das ja normal, das sieht man ja bei Federer und genau, und einigen Spielern. Also ich glaube, ich Karlovic oder so, der ist schon 40 und der spielt immer noch. Mhm. Dieser ganz, ganz große.
Also du spielst aggressiv, auf den Turns ausgelegt. Ja. Wenn du sagen müsstest, was ist deine größte Schwäche am Tennisplatz? Oder
woran meine größte Schwäche, wo ich wirklich noch arbeiten müsste, wäre so das Spiel am Netz. Dass ich wirklich auch, weil ich so aggressiv spiele, müsste ich eigentlich mehr vor ans Netz und mehr aus der Luft nehmen, dass ich dann die Ballwechsel ein bisschen kürzer halte. Da muss ich wirklich noch was tun. Und wie gesagt, also Volleyspiel, glaube ich, da muss man noch was machen. Auf jeden Fall, ja.
Beschreib dich noch, wenn man dich so am Platz sieht. Ja. Andre Agassi, dein Vorbild war ja schon ein bisschen ausgeflippter.
Ja, ja.
Gehst du auch in die Richtung oder bist du komplett ruhiger? Gibt es eine riesen Bandbreite an
Spielern? Ja, ja, also ich versuche mich viel anzufeuern. Ich bin schon, so ruhig bin ich nicht. Natürlich manchmal brennen mit einem auch ein bisschen die Sicherung durch, aber ich bin jetzt nicht jemand, der ausflippt oder so. Manchmal kommt halt ein Schrei oder so, aber ist jetzt nicht so. Versuche schon konzentriert mich auf das Match zu fokussieren und nicht so an das Drum und Dran mich irgendwie durcheinander zu bringen. Genau, bringen zu lassen.
Ja, jetzt werden wir schon bei den ganzen ganz großen Namen sind. Ja. Gegen welche, hast du schon mal gegen richtig Bekannte gespielt? Gegen welche Spielerin bist du schon mal gekommen, als so schon dein Ranking so zu 300 circa?
Ja, ja. Gut, jetzt aus den Top 10, ich meine, ich habe einmal gegen Halep gespielt, aber da waren wir noch sehr jung. Das war, wie gesagt, bei diesen TE-Turnieren. Mhm. Gegen sie habe ich gespielt, dann habe ich gegen Sloane Stephens gespielt.
Die Amerikanerin.
Genau.
Wo steht Top 20 schon?
Ja, oder? Schon, die war auch schon Top 5, glaube ich. Mhm. Ja, ja. Gegen sie habe ich gespielt.
Auch in der Jugend noch, oder?
Nee, dann schon später, also schon ganz normal auf der Tour halt, genau. Mhm. Und ja, also hier und da auf jeden Fall einige Top 50 Spieler jetzt auch geschlagen, aber ich kann jetzt nicht genau sagen, was die jetzt gerade stehen.
Ja.
Top 10 meisten nicht, aber wie gesagt. Ja.
Hast du, wenn du zurückschaust über deine Profijahre, hast du ein Lieblingsmatch irgendwie von dir, was dir einfällt?
Ja, also das wirklich, ich, als ich in Kanada war, ich glaube, das war ein 60.000 $ Turnier. Da habe ich gegen Alexandra Wozniak, glaube ich, heißt sie. Genau, die war ja auch schon Top 20 in der Welt. Und das war damals, das war das Achtelfinale oder so. Genau, und da haben wir halt vom großen Publikum gegeneinander gespielt, weil sie ist ja Kanadierin und das war halt dann das Highlight des Tages, als wir gegeneinander gespielt haben. Und es gibt halt so Tage, wo man wirklich alles trifft und ich hatte genau an dem Tag wirklich so einen Tag und es hat mir riesigen Spaß gemacht, dann natürlich gegen sie zu spielen. Und ich habe das Match dann auch gewonnen und ja, das ist schon so ein Match, woran ich gerne zurückdenke, auf jeden Fall.
Wirst du sowas gleich beim Aufstehen? Heute wäre ein super Tag, heute haue ich jeden weg, egal wer kommt.
Ja,
oder
ich wann wünschte.
Wann ich merkst
wünschte,
du das?
Ich wünschte, das wäre so, ich weiß nicht, das muss so eine Mischung sein. Also man muss immer eine gewisse Nervosität haben, aber auch so Freude auf das Match. Es muss einfach so eine Mischung sein, weil ich hatte auch Tage, da habe ich mir gedacht, boah, heute, das ist mein Tag, das wird Wahnsinn heute, und dann habe ich halt nicht so gut gespielt. Und dann hatte ich halt Tage, wo ich mich in der Früh nicht so toll gefühlt habe, aber dann habe ich super gespielt. Also das ist wirklich, das kann man nicht sagen. Wie gesagt, ich glaube, das muss so eine gesunde Mischung sein aus leichter Nervosität natürlich, leichter Anspannung, aber auch so Vorfreude auf das Match.
Nervosität ist wahrscheinlich normal. Ja. Hast du irgendwelche Rituale oder so, die du durchgehst, wo du in deinen Tunnel kommst oder gar nicht? Oder hast du irgendwie so ein, zwei lustige Aberglauben? Es gibt da
ja
von
ja.
Nadal, der ja. alles komplett durchgedingst hat, ja. oder juckt dich sowas gar nicht?
Ja, doch schon. Also ich bin auch jemand, der nicht gerne auf Linien tritt. Ich schaue schon, dass ich dann, wenn ich dann am Platz bin, nicht auf die Linien trete. Und ich habe halt immer mein Handtuch bei mir und das falte ich dann immer. Also ich meine, ich bin jetzt niemand, der so immer alles perfekt faltet, aber wenn ich dann am Platz bin, falte ich mir mein Handtuch immer ganz schön und lege es neben mich. Das ist so mein Ritual, jedes Mal, wenn ich dann aufstehe. Genau. Und das halt auf die, nicht auf die Linien treten. Das sind so meine Hauptrituale. Und dass ich meine Schuhbänder halt zweimal ganz fest zubinde.
Doppelknoten.
Genau, Doppelknoten, ganz, ganz sicher. Fest. Sicher gehen, genau. Das ist so, das ist mein Ritual, genau. Ja, auf jeden Fall.
Ja, lustig zu hören.
Ja.
Jetzt haben wir ja über die schönen Matches und großen Namen gesprochen. Eine Sache, worüber wir reden wollten, was ein großes Thema ist, natürlich heutzutage Social Media. Mhm. Und was mir bewusst war, oder denke ich vielen Leuten klar ist, große Stars, große Spieler,
ja.
mit dieser riesen Aufmerksamkeit, dass die was abbekommen, das ja. ist klar.
Ja. Ja.
Aber was ich nicht wusste, dass das runterreicht
ja.
bis,
ich glaube, bis 1000 irgendwas, oder vielleicht auch bei Leuten, die gar kein Ranking haben, glaube ich, dem passiert auch sowas, weil halt viele Menschen, oder ich weiß nicht, was das für Menschen sind, aber die wetten gerne. Und natürlich,
das darf man ja, das ist ja noch nicht der schlimme Part.
Das ist nicht das Schlimme, nein, um Gottes Willen, das ist nicht das Schlimme. Aber die wetten dann, und wenn man halt dann verliert, dann kriegt man so Hassnachrichten einfach. Und ich finde das halt einfach unnötig, weil natürlich, ich bin ja auch enttäuscht, wenn ich verliere, aber das ist kein Grund, mir dann so Dinge zu schreiben wie, keine Ahnung, stirb und deine Familie soll sterben und ich hoffe, du brichst dir beide Beine. Was weiß ich, was ich schon alles für Nachrichten bekommen habe. Und ja, ich früher hat mich das unglaublich geärgert, aber jetzt lösche ich das immer sofort und versuche da gar nicht dran zu denken.
Hat das von Beginn an deiner Profikarriere sofort angefangen quasi?
Nein,
oder
als
du Social Media hast? Oder?
Nein, also Social Media, ich meine, so extrem wie es jetzt ist mit Instagram und so, das gab es ja früher noch nicht.
Mhm.
Und ich meine, ich habe mein erstes Turnier gespielt, da war ich 14 und ich bin jetzt 28, also da war das natürlich noch nicht so ausgeprägt, aber ich würde sagen, in den letzten 4-5 Jahren ist es schon immer schlimmer geworden. Vor allem die letzten 2 Jahre, da war es schon richtig schlimm.
Ja, am Anfang, also man rechnet ja nicht mit sowas, man ist ja nicht auf sowas vorbereitet. Was waren deine, also du hast ja gerade schon ein bisschen zitiert, das ist ja schon krass unter der Gürtellinie.
Ja, ist schon krass.
Was ich hören will, nicht lesen will.
Ja, das ist schon krass. Also ich meine, solange ich, das klingt jetzt blöd, aber solange es nur über Instagram ist, ist nicht so schlimm, finde ich. Aber ich habe dann halt auch so ein paar Leute gehabt, die haben dann meine E-Mail-Adresse herausgefunden und haben mir da noch schlimme Nachrichten geschrieben oder meine Nummer herausgefunden, mich da kontaktiert und so. Ich musste auch schon ein, zwei Mal meine Nummer auch wechseln, deswegen. Die haben mich dann auch mitten in der Nacht angerufen und solche Sachen. Also richtig, richtig gestört.
Sehr gruselig.
Ja.
Okay, und also klar, am Anfang, es bringt dich, hat dich das rausgebracht oder einfach nur geärgert?
Ja, es hat mich schon geärgert. Es hat mich sehr geärgert. Aber anfangs auf jeden Fall. Aber ich meine, ich habe auch mit meiner Familie und so drüber geredet und Freunden, und die haben gemeint, da muss man einfach drüber stehen und versuchen, ruhig zu bleiben. Und mit der Zeit hat sich das dann bei mir auch gelegt und jetzt ärgere ich mich überhaupt gar nicht mehr darüber. Also, ja.
Wie muss ich mir das vorstellen? Einmal in der Woche oder nach jedem Match? Oder?
Nach jedem Match. Sogar wenn ich wenn ich gewonnen habe teilweise, wenn das Ergebnis denen nicht gepasst hat, wie sie es halt haben wollten, dann gab es auch so Nachrichten, auch wenn man gewinnt teilweise. Also völlig unnötig.
Das Problem ist aber wahrscheinlich, da du als eher unbekannter Sportler brauchst du Social Media, bist du darauf angewiesen. Genau, und du musstest dir wahrscheinlich trotzdem jedes Mal wieder anschauen, wenn Nachrichten im Postfach sind, oder?
Ja. Ich meine, ich habe jetzt noch nicht so viele Follower, dass ich das gar nicht sehe. Mhm. Ich meine, ich sehe das dann schon sofort auf meinem Instagram. Aber wie gesagt, wenn ich könnte, würde ich es löschen. Also ich würde eigentlich gar keinen Account haben. Aber wie gesagt.
Ganz ohne geht's heutzutage nicht mehr. Leider nicht. Man ist ja quasi selbstständig Unternehmer als Tennisspieler.
Ganz genau, ja.
Kriegt man irgendwas mit als Spieler, dass dagegen vorgegangen wird? Oder passiert da etwas?
Ja, also die ITF meint schon, man soll es natürlich sofort melden und so. Habe ich auch gemacht. Dann habe ich mich bei der ITF halt, also ich habe der ITF geschrieben gehabt und die haben halt gemeint, ich solle mich bei meiner, also bei der Polizei in meiner Gemeinde halt dann diesbezüglich informieren, was man da noch machen kann, genau.
Mehr kam nicht vom Verband?
Nee, also im Moment bis jetzt noch nicht.
Ne? Okay, ja. Und inzwischen hast du dich mehr oder weniger damit abgefunden. Auch wenn es traurig klingt, aber abgefunden und schaffst du es aber auch inzwischen, dass du es komplett ausblendest? Also
ja gut, komplett ausblenden kann ich es nicht, aber es stört mich jetzt nicht mehr so wie früher, auf jeden Fall. Also ich bin da schon viel ruhiger geworden, was das betrifft, auf jeden Fall.
Und wahrscheinlich wird es jetzt, also gut, das italienische Spiel in der italienischen Liga wird noch nicht so viel Aufsehen erregt haben, aber vermutlich, wenn du jetzt im Oktober, September Turnier spielst, wird es weitergehen damit.
Definitiv. Da bin ich mir sicher, sofort beim ersten Turnier, genau, wird das wieder losgehen. Aber das ist nicht so schlimm.
Man kann wahrscheinlich wegen der Anonymität Internet das große Problem, dass man wenig dagegen...
Genau. Also ich habe das auch versucht, teilweise zurückzuverfolgen. Und da sind auch viele, glaube ich, die so Fake-Profile dann machen. Die findet man nie wieder. Das ist auch so eine Sache, ja.
Okay, jetzt haben wir über die Turniere schon geredet, wie es weitergeht mit dir nach deinem Restart, nach der langen Pause.
Genau.
Italien, zwei Turniere sind schon fix.
Genau, ja.
Also
das erste ist in Tavisio, das ist ein 25.000 $ Turnier. Und das zweite ist in Grado, das ist auch ein 25.000 $ Turnier. Das ist beides auf Sandplätzen. Genau.
Und mit was für Erwartungen gehst du rein? Jetzt, wo du, also klar, du stehst wieder am Anfang, aber es ist schon gut gelaufen in Italien.
Ich gehe mit gar keinen Erwartungen rein. Ich möchte einfach nur gut spielen, kämpfen, Spaß haben und was kommt. Also erst einmal, ich muss erstmal wieder meinen Rhythmus finden und so. Also ich gehe mit gar keinen Erwartungen rein.
Sand, das hast du.
Das ist Sand, genau, ja.
War das Ligaspiel in Italien, war das auch Sand?
Das war auch Sand, ja. Okay. Also jetzt im Moment wird fast alles auf Sand gespielt.
Okay, aber da du sagst, du bist aggressiv und schnell.
Ja, Hartplatz ist eher mein Lieblingsbelag einfach. Aber ich glaube, ich habe mich mit den Jahren auch ganz gut auf Sand zurechtgefunden jetzt. Genau, ja.
Okay.
Ja.
Und weiter wie September ist noch nichts.
Ja, so, ich glaube, also diese zwei Wochen, wie gesagt, und dann eventuell wäre noch was in Tschechien die Woche drauf, in Prerov, das ist auch ein 25.000er, aber das ist das einzige Turnier, was in der Woche läuft und das werden höchstwahrscheinlich fast alte Spiele, deswegen glaube ich nicht, dass ich da reinkommen werde. Und im Oktober, ja, da ist es halt so eine Mischung, entweder entscheide ich mich halt ein paar kleinere Turniere noch zu spielen, vielleicht spiele ich auch gar nichts. Und dann im November sind zwei 25.000er in Gran Canaria. Da haben wir auch eine Wohnung. Also das ergibt sich ganz gut. Dann können wir da wohnen. Und dann würde ich halt diese zwei Turniere auch noch mitnehmen. da muss man mal schauen.
Dann November, dann ist ja eh schon wieder.
Ja, gut, aber ich würde schon, wenn möglich, bis Dezember halt also durchspielen, wie gesagt.
Im Dezember sind noch?
Sind im Dezember noch Turniere, aber halt noch weniger wie jetzt. Und wegen Corona ist ja sowieso schon so wenig.
Das heißt auch, du kannst dich, also sich alle auf die wenigen Turniere stürzen, in Anführungszeichen, wird die Konkurrenz auch...
Klar. Also ich bin jetzt auf jeden Fall... Ich meine, normalerweise wäre ich jetzt bei diesem Turnier, was ich jetzt in Tarvisio spiele, eigentlich schon im Hauptfeld. Und ich bin halt jetzt in der Quali drin, und zwar mitten im Quali-Feld, also 13. in der Quali. Ich werde da wahrscheinlich schon noch gesetzt sein, aber ich muss auf jeden Fall die Qualifikation spielen, was ich normalerweise wahrscheinlich nicht machen muss. Ist aber auch nicht schlimm, weil dann habe ich noch mehr Matches. Das ist... Also
Spielpraxis ist deine Priorität.
Genau.
Sind das zwei Quali-Matches bis
das
zum Hauptfeld?
Zwei Quali-Matches, genau. Und von der ersten Runde bis zum Finale sind es nochmal 5 Matches. Also, genau.
Finale? Hast du schon Turniere gewonnen?
Ja, ich habe schon Turniere gewonnen. Also, ich habe 7 oder 8 Turniere gewonnen, glaube ich. Ja, genau.
Und Zeit irgendwann, dass es wieder in die Richtung geht.
Das wäre sehr schön. Das wäre auf jeden Fall sehr schön. Aber wie gesagt, jetzt am Anfang fange ich erstmal langsam an und wirklich denke überhaupt nicht an Turniersieg. Ich denke einfach sowieso immer von Match zu Match und Punkt zu Punkt, und dann schauen wir mal, wie weit ich komme.
Ja, Match zu Match und Punkt zu Punkt.
Ja.
Ich kenne sie auch selber, das ist die Hauptfloskel, die man sich halten muss, und es hilft auch.
Ja.
Wie leicht fällt es dir wirklich, dass du dich so konzentrierst auf, schaffst du es zu 100% oder?
Ja, also ich würde sagen, vor allem jetzt, so in der Anfangsphase auf jeden Fall, aber ich glaube, umso tiefer ich in das Turnier, also umso weiter ich in dem Turnier da halt dabei bin, umso mehr denkt man natürlich, oh, was wäre, wenn ich jetzt ins Finale komme und so, aber das sollte man vielleicht besser nicht machen.
Ja.
Also man soll sich schon wirklich auf das konzentrieren, was vor einem liegt.
Genau. Ja, September, Oktober, November, grob abgesteckt. Mal schauen, was geht mit Turnieren.
Ja.
Für die lange Zukunft jetzt hat.
Ja.
Was sind, hast du da Ziele, Gesamtziele für deine Karriere, wo du sagst, da möchte ich noch hin?
Ja, also ich möchte auf jeden Fall unter die Top 200, wenn möglich. Ich werde auf jeden Fall, solange es Corona auch zulässt, nächstes Jahr, wir wissen ja nicht, wie es nächstes Jahr sein wird, das kann keiner sagen, nächstes Jahr wirklich sehr viel spielen. Und wenn ich das erreichen sollte oder sogar noch besser, das ist natürlich, ist mir auch sehr lieb, dann das wäre sehr schön. Und wenn nicht, dann wäre es jetzt auch nicht so schlimm, aber ich werde schon vieles dafür oder alles dafür tun, dass ich das erreiche, das Ziel,
Top 200.
Genau.
Die großen Turniere stehen jetzt auch noch an.
Ja.
Als Tennisprofi bist du auch noch Tennisfan? Verfolgst du jetzt das Open und French Open eigentlich? Oder?
Ja, also ich doch auf jeden Fall. Ich werde es verfolgen. Ich werde mir das auf jeden Fall anschauen. Ich habe mir noch nicht die Draw angeguckt, weil die ist jetzt rausgekommen für die US Open. Aber es gibt halt nur Hauptfeld dieses Jahr. Es gibt ja gar keine Qualifikation. Aber ich werde es mir auf jeden Fall, verfolgen. Ich werde es mir auf jeden Fall anschauen.
Ja. Wäre das auch ein Traum, beim Grand Slam, sag ich mal, Quali zumindest zu spielen?
Auf jeden Fall. Also mein großer Traum ist es auf jeden Fall, bei den US Open mitzuspielen. Das ist mein Lieblingsturnier von den 4 Grand Slams.
Warum ausgerechnet?
Und ich weiß nicht wieso, aber als ich einfach jünger war, das hat mich einfach am meisten gereizt. Ich meine, weiß nicht, die ganze Atmosphäre und Hartplatz natürlich. Und das ist, also dieser Hartplatz ist ja auch schneller wie bei den Australian Open, weil bei den Australian Open, ich habe auf der Anlage mal gespielt, und in Melbourne, und die Plätze sind relativ langsam und die bei den US Open sind halt etwas schneller, deswegen für mein Spiel würde das auch am meisten passen, und einfach auch die Atmosphäre, also die finde ich Wahnsinn.
Der Unterschied ist doch in New York, dass es nicht so ist wie Wimbledon French Open, dass es komplett leise ist, sondern es ist irgendwie so alles gelöster, entspannter.
Ja, es ist auf jeden Fall viel lauter, auf jeden Fall. Aber das finde ich nicht so schlimm, das finde ich ganz cool eigentlich.
Also die gefällt es dir nur, wenn du zuschaust, sondern du magst selber, hast du jetzt auch kein Problem, wenn...
Nee, überhaupt nicht, wenn es mal lauter wird und so. Also so ein bisschen wie beim Fußball, glaube ich. Also bei den US Open und Australian Open, glaube ich, ist es ein bisschen anders wie bei den French und bei Wimbledon. Ja, auf jeden Fall.
Das heißt... Also ein großer Traum in Anführungszeichen, US Open.
Genau, das wäre mein größtes Ziel. Vielleicht ist das nächstes Jahr machbar, Qualifikation zu spielen. Man weiß es nicht.
Wünschen wir dir auf jeden Fall auf dem Weg dahin viel Glück.
Dankeschön.
Danke, dass du dir die Zeit genommen hast.
Sehr gerne.
Und auch jetzt natürlich für den restlichen Herbst. Alles Gute.
Vielen Dank. Dankeschön.
Danke, Rebecca.
Die Sportgondel.
Hinblick, egal, immer ein Hinblick auf was soll das? Was wollen wir hinblicken? Auch ein Hinblick auf dieses Interview.